Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Schön, dass wieder klingt, ausklingt in dem wunderbaren Freuen, was ganzen Philipperbrief durchzieht. Jetzt müssen wir uns heute mal zuerst Zeit nehmen und darüber reden, über diese merkwürdigen Widersprüche. Die einzigen Widersprüche, die ich in der Bibel sehe, sind die, dass Aussagen gemacht werden, die sich eigentlich widersprechen. Und das ist ganz schwierig. Es werden sicher eine ganze Reihe von Ihnen da sein, die schon einmal an diesem Wort hängen geblieben sind und die auch wirklich drüber gegrübelt haben, sagen, jetzt verstehe ich es nicht. Auf der einen Seite wird gesagt, wir sollten schaffen, schaffen, schaffen. Man muss sich mühen, man muss also was tun. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und auf der anderen Seite wird gesagt, Gott macht das. Und es ist Sache Gottes. Ja, wenn Sache Gottes ist, dann brauche ich ja nicht dafür arbeiten. Dann fällt mir sie an der Schoß. Mit dem Fremdwort kann man sagen, das ist was Paradoxes. Etwas, was in unserem Verständnis nicht zusammengeht. Sie haben manchmal in der Bibel solche Aussagen, die einfach von der Aussage her ein Widerspruch zu sein scheinen. Als die Armen, die doch viele reich machen, als die Unbekannten und doch bekannt, ja, sind sie jetzt bekannt oder sind sie unbekannt, aber das ist ja gerade von Paulus gewollt. Er will also genau das, was in unserem Kopf irgendwo sich reibt, weil er genau das sagen will, das kann man erst verstehen als persönlich Betroffener. Und so geht es ja heute Abend drum, das ist nicht ein Widerspruch, wo man sagt, also entweder oder, sondern ich möchte das begreifen, wie das beides zusammengehört, was zuerst in meinem Denken eigentlich ein Widerspruch ist. Und deshalb möchte ich nochmal ausholen, was ganz Wichtiges nochmal. Wie ist das überhaupt im Glauben? Warum sind wir Christen geworden? Ist das zuerst meine Entscheidung, dass ich sage, jawohl, ich habe mich gemüht, ich habe gearbeitet, deshalb bin ich Christ. Ich bin so ein netter Mensch, ich habe mich so fromm eingesetzt. Hängt das davon ab, von meinem Laufen, von meinem Arbeiten und von meinem Schaffen? Wenn Sie in den Briefen des Neuen Testaments lesen, besonders beim Apostel Paulus, stoßen Sie auf eine Sache, die in Ihren Kopf wieder nicht hineingeht, aber die für den Apostel Paulus eine ganz wichtige Sache war. Nämlich, dass Gott vor Beginn der Welt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich für Sie entschieden und hat Sie erwählt. Das ist natürlich eine Lehre, wenn man darüber nachgrübelt, kommt man in unheimliche Fragen rein. Wenn Gott mich schon gewählt hat, vor Anbeginn der Welt. Ja, warum hat dann Gott mich erwählt? Und dann kommt natürlich gleich die andere Frage, was ist dann mit den anderen? Hat Gott die anderen nicht erwählt? Jetzt ist so blöd, jetzt müssen wir einfach sagen, Entschuldigung, das wissen wir nicht mit den anderen. Wir wissen nur so viel, dass das in der Bibel drin steht, für die Gläubigen. Und für die anderen hat mir es Gott einfach nicht gezeigt. Das müssen Sie akzeptieren. Gott hat Ihnen ja manches nicht gezeigt in der Bibel. Er hat uns ja nur ein Stück weit etwas gezeigt. Aber diese Lehre von der ewigen Erwählung, die steht in der Bibel so fest drin. Und zwar im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im 2. Thessalonischer Brief, als eine ganz große Freude für Sie. Wenn Sie nämlich dran denken, wie wird das bei mir einmal werden, wenn ich alt werde und schwach werde, ist das nicht eine Gefahr, dass ich dann doch vielleicht irgendwo in der Torheit des Alters herausfalle aus der Gnade Gottes, dass ich sage, nein, Gott hat mich erwählt, er hat so viel in mich investiert und da ruht meine Heilsgewissheit auf diesem festen Felsengrund der ewigen Erwählung. Auch der Reformator Calvin hat großen Wert auf die Lehre von der Erwählung gelegt und auch etwa der große Prediger Spurgeon, der größte Prediger in London im letzten Jahrhundert, hat immer wieder von den großen Wahrheiten der Bibel gesprochen, die einfach den Menschen verkündigt werden müssen. Er, der doch gerade ein Evangelist war. Und es war ja interessant, dass deshalb Spurgeon gerade die Ungläubigen gerufen hat. Es ist also nicht so, dass das einen abstoßen mag. Ich sage das mal ganz am Anfang, obwohl ich weiß, jeder Hauskreis platzt, wenn man an die Frage kommt. Dann wird diskutiert über, dann kommt einer noch mit dem Fremdwort der Prädestination und dann wird gefragt, was da mit einzelnen Leuten war. Tun Sie es mal weg, halten Sie sich einfach dran. Es ist ein Trost für Gläubige. Ein Trost für Gläubige, an den man sich halten darf im Leben und im Sterben. Er hat mich erwählt. Im Lied, eines wünsche ich mir vor allem anderen im Passionslied, dass Jesus schon an mich gedacht hat, als er rief, es ist vollbracht. Jesus kennt mich, Jesus trägt mich. Und das hilft Ihnen durch viele Anfechtungen, durch viele Schwermutszeiten hindurch, die ewige Erwähnung. Ich habe heute Abend nicht vor, Ihnen alle die Stellen zu sagen. Das Genialste zu diesem hat Dr. Paul Humburg geschrieben, der der Präses der bekennenden Kirche war, der von Hitler verfolgten Kirche im Rheinland 1945 gestorben. Der hat ein kleines Heftlein geschrieben, das heute zu den großartigsten Dingen überhaupt zu dem Thema gehört. Es ist ein Trost für die Gläubigen. Es ist etwas, was uns den Stolz nimmt, wo wir uns nichts einbilden brauchen, dass ich Christ bin. Ich bin besser als andere, bin ich ja gar nicht. Sondern ein Wunder der Gnade Gottes, dass er mich gefunden hat. Und Gott trägt mich durch. Und das ist etwas ganz, ganz Großes. Ich kann Ihnen ein paar Bibelstellen sagen, wenn Sie noch aufschlagen wollen. Also mir ist immer die seit früher Jugend 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14. 2. Thessalonicher 2. Vers 13 und 14, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat. Steht doch da. Wie könnt ihr einfach eine Aussage der Bibel wegnehmen? Dass Sie Christ sind, das war eine Sache Gottes, der das wollte. Und das ist doch der Grund, auf dem Sie stehen. Und noch einmal, die andere Sache, die können Sie nie durchdringen. Und das müssen Sie akzeptieren, weil wir eben auch nur einen begrenzten Horizont haben. Das lassen Sie die Sache Gottes sein. Er hat Sie erwählt, auch bei Jesus finden wir diese Worte von der Erwählung, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus erlangt. Passen Sie bitte auf, dass man jetzt nicht versucht und sagt, ja, vielleicht hat Gott schon vorausgesehen, dass ich glaube. Da manövrieren wir etwas hinein, was nicht drinsteht. Und das sollen wir auch nicht tun, sondern das, was uns zum Trost gesagt ist und zur Ermutigung und zur Stärkung unseres Glaubens, sollen wir einfach akzeptieren und uns dran freuen. Und dass wir uns da beugen müssen und auch das nicht verstehen, das ist, ja, das ist ja nicht schlimm. Mir hat es sehr geholfen, wie der große Theologe Edmund Schlink, großer Theologe, ein bibeltreuer Theologe in Heidelberg, immer gesagt hat, das ist eine Einbahnstraße. Man kann darüber nur rühmend in der Anbetung nachdenken. Man darf darüber nicht philosophieren und nicht in die falsche Richtung runterfahren, die Einbahnstraße, was ist mit den anderen? Da gibt uns die Lehre keine Antwort drauf. Es ist dazu den Gläubigen gegeben, Gott dafür zu danken und ihn zu preisen. Gott hat mich gewollt, ich bin von Gott geliebt und ich bin von Gott getragen. In dem schönen Kapitel Römer 8, vom Heiligen Geist in uns, da hat ja Paulus auch gesagt, welche er zuvor erwählt hat, die hat er auch verordnet, welche auch. In der ganz wichtigsten Stelle immer, wenn Paulus die größten Aussagen macht, spricht er davon. Jesus hat ganz häufig davon gesprochen, am Sonntag wieder. Johannes 17. Der Vater, der sie mir gegeben hat, die, die an mich glauben, der Vater hat uns in die Hände Jesu gegeben. Und im Glaubensbekenntnis, in der lutherischen Auslegung, sagen wir es immer wieder, und ich sage, es ist nie mehr so klassisch gesagt worden, wie es Martin Luther in seinem kleinen Katechismus in der Auslegung gesagt hat: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Es ist ein Wunder, dass Gott durch seine Gaben mir den Blick dafür gegeben hat. Es ist uns zum Lobpreis gegeben, es ist uns zur Heilsgewissheit gegeben, dass auf diesem Grund es ruht. Johannes 17 habe ich erwähnt, aber ganz wunderbar etwa auch im Hirtenkapitel Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Wieder. Es ist ein Wunder Gottes, dass er mich zu Jesus gebracht hat. Johannes 6, wenn Sie es bloß notieren und mal in Ruhe nochmal nachlesen, diese Schrift von Paul Humboldt gibt es leider nicht mehr. Ich habe vor Jahren noch einige wenige aufgehoben, man müsste mal überlegen, ob man es einfach im Selbstdruck nochmal so selber vervielfältigt wäre. Wenn eine größere Zahl daran interessiert wäre, würde sich das lohnen. Ich habe es teilweise einigen von Ihnen auch geschenkt. Wir hatten, ich glaube, 40 oder 50 Mal so an Geburtstagen, habe ich es weitergegeben. Die Schrift von Paul Humboldt lohnt sich wirklich an dieser Stelle. Warum sagt das der Paulus so? Der Paulus war doch ein Evangelist. Aber er sagt auf der anderen Seite, du kannst das nicht erreichen. Jetzt wissen Sie, dass das ja der große Streit auch in der Reformation war. Muss der Mensch nicht sehr viel mehr tun zu seinem Glauben oder gar sich seinen Glauben irgendwie erarbeiten, indem er immer mehr sich in die Frömmigkeit hineintreiben lässt? Und es war der Protest der Reformatoren, dass sie gesagt haben, nein, es bleibt ein unverdientes Gnadengeschenk. In der Buße kann ich nur dieses Gnadengeschenk des Evangeliums ergreifen und es liegt nicht an mir und nicht an irgendetwas anderes. Und das habe ich gerne vorausgeschickt, weil wir jetzt diesen Abschnitt heute Abend haben. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, es wollen das verbringen. Also das ist paradox und das ist widersprechend und schlägt auch dem, was wir jetzt gehört haben, ein Stück ins Gesicht. Und deshalb will ich nochmal weiter ausholen. Es ist ja die andere Frage noch berührt. Und Sie merken, es gehört zum christlichen Glauben auch ein Stück Lehre. Dass man einfach sich über gewisse logische Zusammenhänge nach der Schrift mal Gedanken macht und sagt, soweit kann ich das darstellen. Das kann man auch so sich selber klar machen. Da gehört also neben der Erwählung noch eine andere Frage dazu. Hat der Mensch einen freien Willen? Kann der Mensch sich überhaupt frei entscheiden? Wenn wir evangelisieren oder wenn wir irgendwo, Sie machen ein Gespräch, bemühen sich um irgendeinen Menschen, einen Kollegen im Geschäft und sagen, ich möchte Christus nahebringen, kann der sich wirklich frei für Christus entscheiden? Natürlich kann er das. Wir leben in einem freien Land, da ist ja freie Meinungsäußerung nötig. Kann einer Esoteriker werden oder kann zur Sekte laufen oder kann was alles Mögliche machen. Er ist ja im Grund frei. Nur sagt die Bibel, stimmt nicht ganz. Der Mensch ist in seinem Willen ganz entscheidend gebremst. Und der Paulus sagt ja von sich in Römer 7, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringe ich schaff's gar nicht. Ich will eigentlich, aber ich komme mit meinem Willen nicht durch. Sie kennen das, wenn man im Neujahr sich Vorsätze macht, was man alles im neuen Jahr verwirklichen will, und dann kommt man immer nie zum Durchsetzen, weil der Wille zu schwach ist. Der Wille kann das nicht. Die ganze deutsche Nation hat es ja wieder miterlebt beim Harald Junke und so, wie der Wille einfach schwach ist, erschütternd. Und Leute, ich sage immer, sind ganz beruhigend, sagt, das tröstet mich, dass er es auch nicht schafft. Und, aber das ist, es schafft eben kein Mensch. Und darüber spricht der Paulus, der Wille ist gar nicht in der Lage, dass wir haben in uns, in unserem Willen immer einen Hang, immer das Böse zu wählen. Prüfen Sie sich mal, ob gerade die Bibel mit dieser eigentlich geheimnisvollen Lehre von dem gebundenen Willen, der immer von einer dunklen Macht geritten wird, Recht hat. Deshalb ist natürlich irgendwann einmal die Ernte einzusammeln, weil man gesagt hat, man muss ja die jungen Kinder bloß frei erziehen und muss sie einfach laufen lassen und so. Das kann ja nicht gut gehen. Weil in dieser Freiheit gedeihen keine wunderbaren Blumen, sondern in dieser Freiheit, das Erste, was in der DDR begonnen hat, waren die Schmutzgeschäfte, sobald die Freiheit da war. Das ist doch klar, der Breite, das kennen wir aus unserem Herzen, dass jeder einen Hang hat für Dinge, die er eigentlich gar nicht will, von denen er weiß, sie fördern mich nicht und ist doch daran gebunden. Und wie komme ich denn eigentlich raus? Ich komme, bei diesem Willen kann ich gar nicht mit Menschen bloß sagen, du musst bloß wollen. Wenn sie das auch mit Kindern machen, machen sie die Kinder kaputt. Wenn sie dauernd bloß an den Willen appellieren, ist ja eine Sache, sie können die Kinder dann sehr streng erziehen oder so. Aber irgendwann gibt das ja mal ein Unglück. Und sie wissen auch, wie man an seinem eigenen Willen zerbrechen kann. Das ist ja auch nichts. Wenn dann einer am Ende überhaupt keinen Willen mehr hat, weil er daran gescheitert ist. Und es ist ja schön, wenn einer sich wirklich müht und sagt, ich probier's mal und jetzt prüft er unter der Schrift, ist das eigentlich wahr, was da in der Bibel drin steht. Das ist für mich einer der Punkte, wo man, wenn man wirklich ehrlich ist, sehr genau prüfen kann, ist das wahr, was in der Schrift steht. Weil Jesus nur hier aufdeckt und ganz schlicht sagt, was hier los ist in meinem Leben. Und ich bin nämlich einer, der nicht sich richtig entscheiden kann. Wenn bei uns die Wahl ist, dann greifen wir lieber zu irgendeiner Unterhaltungslektüre oder was, als dass wir Gottes Wort hören wollen. Wir wollen uns nicht zurechtweisen lassen, wir wollen die Wahrheit gar nicht entdecken und alles, was drin ist. Das, was der Paulus hier schreibt von seinem inneren Kampf, ist nicht, wie manche meinen, nur vor der Bekehrung da, sondern das geht ja leider auch noch ein ganzes bis zu unserer Todesstunde in uns immer wieder weit, dass diese alte Art sich immer wieder in uns ganz wild gebärdet. Und trotzdem, obwohl unser Wille so ist, passiert das Wunder. Der Paulus kommt in die Stadt Philippi, die erste Stadt in Europa. Da sitzen ein paar Frauen am Fluss, es war eine jüdische Synagoge. Paulus erzählt ihnen etwas vom Evangelium Jesu. Und eine Frau mit einer Boutique, die eine Geschäftsfrau, kommt zum Glauben an Jesus. Was ist passiert? Die Apostelgeschichte erklärt und sagt, dieser tat der Herr das Herz auf. Von ihrer Art her hätte sie es auch nicht tun können. Es ist ein Wunder, dass Gott das an ihr gewirkt hat. In der Apostelgeschichte ist immer schön gezeigt, dass eben dieses Wunder passiert ist, weil der Wille so schwierig ist. Wir sollten viel mehr Barmherzigkeit üben mit Menschen, die nicht glauben können, auch mit zweifelnden Menschen, dass wir für sie beten und wissen, Geduld und Liebe ist da, dass man bloß denkt, das ist bloß eine Sache, da muss man der richtige Verkündiger hinstellen und dann funktioniert es. Da drückt man auf den Knopf und dann muss das. Ein Mensch, wenn er anständig ist, muss er glauben. Nein, geht nicht. Sondern bei uns selber ist ein Wunder Gottes passiert. Wir sind wieder auf die gleiche Sache gesetzt, die ganze Schrift sagt, es ist ein Wunder Gottes, wenn er mir das Licht schenkt, den Durchblick. Ich behaupte jetzt nur, es sind sehr viel mehr Menschen, als sie ahnen, bei denen dieses Wunder passiert. Also, wenn ich mal ein Beispiel wählen darf, ganz unverfänglich, ich bin immer skeptisch gewesen bei der Konfirmation. Hat Konfirmation heute noch einen Sinn? Da kommen die Kinder und die wollen doch eine Unterhaltung haben und was oft schwierig, sie überhaupt zu sammeln. Und jedes Mal, wenn man Konfirmationsgottesdienst gehalten hat, war man überwältigt. Wenn plötzlich Leute, wo man gewusst hat, die haben überhaupt keine Beziehung zum Glauben oder sowas, tief bewegt waren, nicht was wegen Romantik, sondern da ist irgendetwas vom Wort Gottes in die Menschen gefallen. Das Erschütternde war bloß, dass es nicht weiterging. Es war eine Saat, die auf ein steiniges Land oft gesät war. Aber was mich immer wundert, auch bei Beerdigungen, dass oft Leute ganz tief angerührt sind. Und nicht bloß, ach, das waren schöne Worte, sondern von dem ganzen Ernst sterben müssen, der Gericht des Todes, Jesus der Todesüberwinder. Gerade das Evangelium hat eine ganz machtvolle Art und durchbricht die Ablehnung meines Herzens. Und das werden Sie oft erleben, auch wenn wir auf die Königstraße gegangen sind bei unseren Einsätzen, hat uns immer wieder bei den Predigten, ich weiß nicht, wie wir Angst gehabt haben, danach sind wir so fröhlich heimgezogen, das hätten wir gar nicht gedacht, dass die Leute so zuhören. Und haben gesagt, da war einer, der Mann, das hätte mich noch interessiert, also dreiviertel Stunden immer stehen blieb, immer bloß gehört. Da ist etwas da, also die Lehre von der Erwählung heißt nicht, dass das nur eine kleine Elite ist. geht die Erwählung Gottes nicht doch an alle. Ich weiß es, ich kann das Geheimnis hier nicht lösen, ich will es auch nicht auflösen. Ich kann es nur sagen, es sind mehr Menschen, als wir ahnen, die tief angerührt sind. Und ich habe mir angewöhnt, ich habe es Ihnen schon ein paar Mal gesagt, dass ich Menschen ganz schlicht sage, wenn so Leute kommen, ich kann nicht glauben, so sage ich, Sie haben in Ihrem Leben schon ganz klar einmal eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt und sein Wort vernommen. Und da ist oft Schweigen und dann widerspricht keiner mehr. Das ist ganz erstaunlich, dass schon in vielen Leben da was passiert. Ich kann es nicht begründen, was da ist. Und da sagt uns jetzt der Paulus, ich muss natürlich auch was dazu tun. Ich muss auch was dazu tun. Also wenn ich am Ertrinken bin und einer wirft mir einen Rettungsgürtel hin, dann muss ich ihn auch zupacken. Das ist der Witz. Schafft, dass ihr selig werdet. Ich kann nicht sagen, muss ich automatisch durch den Wellengang so unter mich drunter schieben, dass er mich auch nach Hause trägt. Sondern muss ich zupacken. Darum ist es doch nicht mein Werk, sondern ich bin gnädigerweise gerettet worden. Dieses Schaffen ist kein Gegensatz. Aber in unserer Kirche, und das ist auch einer der Schäden unserer Kirche, einmal die Bibelkritik, die unberechtigt ist, ein ganz großer Schaden, aber zum anderen ist es in allen evangelischen Kirchen, dass man bis zum Überdruss, bis zum geht nicht mehr, die richtige Lehre der Gnade so gepredigt hat, dass man Leute sagt, und du musst überhaupt nichts machen, du kannst Augen zu machen, schlafen, musst nicht mehr in die Kirche kommen, du bist doch gerettet. Das stimmt natürlich nicht. Weil es Gottes Gnade ist. Das stimmt ja nicht. Jesus sprach vom Verlorengehen, Jesus sprach vom Gericht. Und Jesus hat sehr wohl gesagt, ich muss zupacken. Auch wenn es ein reines Geschenk ist. Auch bei einem Geschenk, an dem kann man sich immer deutlich machen, auch ein Geschenk muss ich annehmen. Und eine Straßenbahn fährt nicht, weil sie in sich einen Generator hat, sondern weil sie ihre Bügel an die Stromleitung hinhängt. Wenn sie den Bügel nicht oben hin tut, dann kann die Straßenbahn nicht mehr fahren. Also ich muss in meinem Leben auch mit meinem Glauben muss ich zupacken. Ich habe also behauptet, die meisten Menschen sind angerührt, aber in unseren Verkündigungen, auch in unseren Gemeindeversammlungen, Gottesdiensten, wo wir es haben, ist es dumme, dass wir gar keine Möglichkeit haben, um die oft aufgewühlten Leute jetzt irgendwie weiterzuführen. Deshalb habe ich immer ein Verständnis gehabt für unseren Billy Graham, dass er gleich gesagt hat, man muss den Leuten jetzt, gerade wenn sie angesprochen sind, sagen, wie sie Bibel lesen, der macht ja weiter gar nichts. Wie man Übergabegebet spricht und wie man die erste Schritte im Glauben geht, ist doch ganz klar. Jetzt sind sie da. Wenn die nach Hause gehen, dann gucken sie wieder nach ihrer Spareinlage und lesen Zeitung, gucken Fernseher, ist alles wieder verschüttet. Ich muss gleich zupacken. Und wenn Sie richtige Seelsorger sind, müssen Sie ja immer wieder nach einer Verkündigung oder wo das ist, jetzt auf dem Nachhauseweg sagen, ich muss den Nachbar gar nicht unterhalten, sondern sage, was ist bei Ihnen heute aufgewacht? Und ich habe noch ein bisschen Zeit, weil man noch ein bisschen weiterreden kann. Oft brauchen ja manche Menschen noch eine Zuspitzung, sagen ja an der einen Stelle, da verstehe ich es noch nicht, oder da ist bei mir ein Hemmnis, oder ich kann das nicht so fassen, oder so. Viele Menschen sind ganz bestimmt dauernd angesprochen. Und nun wiederholen wir dieses Ding. Dauernd und dauernd und dauernd sprechen die Leute an. Es gibt viele Leute, die waren schon oft bei einer Evangelisation tief aufgewühlt, gehen nach Hause, und wollen es mit dem eigenen Willen, wollen die christlich leben und schaffen es nicht. Und sind dann maßlos enttäuscht, wie sie merken, da geht es in der Ehe wieder schief und mit den Kindern geht es schief und da rutschen sie wieder in die alten Dinge rein, weil sie es nie bereinigt haben. Es kommt nie zu einer wirklichen Änderung, weil nie eine Buße stattfindet. Und das ist die große Schuld der evangelischen Kirchen, dass sie die richtige Lehre von der Gnade Gottes und von der alleinigen Vergebung Jesu, die wirklich der Grund unseres Glaubens ist, dass wir aus lauter Liebe errettet werden und nichts dazu tun können, sage, also, man kann nichts dazu tun. Ich habe ja mal über Römer 3 vor vielen Jahren eine Predigt gehalten, die war mir ganz wichtig, und wo ich drei reformatorische Aussagen, die heute bei allen Leuten der falsche Hals kommen, auch immer das, wir sind doch alle Sünder. Das ist richtig reformatorische Aussage, aber so wie es bei den Leuten ankommt, man kann gar nichts machen. Das ist eigentlich falsch. So hat es der Paulus nie gemeint. Sondern darum hat er gesagt, darum musst du raus aus dem alten Zeug. Und darum sagt er hier in einer Klarheit, und zwar nach diesem ganz wunderbaren Abschnitt, jetzt schafft doch, dass ihr selig werdet mit Furcht und Sinn. Jetzt bitte, pack's doch. Pack's doch. Ich habe jetzt einfach immer wieder, und bloß, dass Sie wissen, ich kann Ihnen nie was Neues erfinden. Ich bin bloß ein guter Früchteverwerter. Ich gucke immer wieder und lese und suche. Und da habe ich bei diesem Humburg so schöne Sache gefunden. Jeder von Ihnen wird diese Schriftle kaufen können und so weiter. Dass er sagt,
nimmt er Beispiel und sagt, Jesus geht zu einem Mann mit der verdorrten Hand. Da steht da, ist ganz verkrümmt und kann die Hand nicht strecken. Was sagt Jesus zu ihm? Strecke deine Hand aus. Der kann doch gar nicht. Er streckt sie und ist gesund, weil er gehorsam ist. So ist mit dem Glauben. Eigentlich kann ich gar nicht glauben, aber indem das Evangelium mich ruft, kann ich. Weil der Herr heilt. Die ganzen Wunder Jesus sagen genau dieses Große. Der Herr kommt zu mir, er redet zu mir und er sagt, du darfst frei werden von dem alten Leben. Aber ich kann doch gar nicht frei werden mit meiner alten Sünde. Er sagt, komm, gib dein Leben mir. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. In dem Augenblick, wo sie es im Glauben gepackt haben, ist es passiert. Dora Rappatz, deren Elternhaus wir in Jerusalem wieder sehen, im Zionsberg. Die liebe Dora Rappatz, später Krishona Basel, Goba, Tochter von Bischof Goba in Jerusalem. Hat ja dieses schöne Liedgedicht, das ich früher gerne gesungen habe. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Viele Leute erkennen die Wahrheit des Evangeliums, bin ich absolut überzeugt, für die meisten Menschen ist es gar keine Frage, dass das Evangelium die Macht ist und dass Jesus wirklich ganz, ganz groß ist und alles. Aber sie kriegen das nie hin und dann gehen sie nach Hause und sagen, das ist mir ganz erschütternd, auch viele Leute am Heiligen Abend sagen, wir müssen sicher unser Leben wieder ethischer packen. Und die haben nie begriffen, dass es gar nicht darum geht, sich da mit neuen Vorsätzen vollzustopfen, sondern sie dürfen die Macht und Realität Jesu erleben. Jesus ist real. Es war neulich so schön im Herold seines Kommens drin. Jesus ist eine Realität. Er lebt, er ist da. Oder am Sonntag wollte ich auch so sagen, er ist näher als ihre Haut ist. Nicht? Die Luft sie umgibt, so wollte ich sagen. Er ist ganz nah, sie dürfen... Und seine Macht erfahren, gib ihm dein Herz. Du kannst nicht schaffen. Du musst aber ihm überlassen und musst ihn zum Herrn deines Lebens machen. Dann ist es was anderes. Und jetzt verstehen Sie, warum Paulus es nur im Paradox sagen kann. Im Widerspruch. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn, jetzt sagt er nur, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das wollen das vollbringen. Gerade deshalb könnt ihr's. Ihr könnt gerettet werden. Aber nicht, weil ihr selber schafft, sondern weil der Herr da ist und weil er mächtig in euch wirken will. Und noch ein schönes Geschichtlein, das auch wieder der Paul Humburg hier erzählt und sagt, irgendwas waren so Schiffbrüche hier auf dem Ozean und so weiter. Und plötzlich merken sie, da ist ein Schiff in der Nähe, um sie herum dunkle Nacht. Und dann entschließen sie sich und sagen, wir müssen jetzt nur eine Leuchtrakete anzünden. Und sagt, was war das für diesen Mann? Eine Nervosität, das Streichholz anzuzünden, dass jetzt ja nicht eine Welle das Streichholz nass macht oder das Lichtlein ausbläst, damit die Leuchtrakete zünden kann. Der zittert richtig. Schaffe ich das? Mache ich das richtig? Klappt das? Das ist das Schaff, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber dass sie gerettet werden, war doch nicht, weil der Leuchtrakete, weil der Streichholz entzündet hat. Das war bloß der Berührungspunkt. Die habe doch vom Schiff dann plötzlich sie gesehen. Die sind doch gekommen, die haben sie rausgezogen. Dass ich gerettet bin, ist ein Wunder Gottes. Aber da muss ich mit Furcht und Zittern, dass ich den Punkt schaffe, dass Christus mein Leben trifft. Und das ist der Punkt, wo er sagt, da muss ich ganz arg dabei sein. Warum kommen viele Leute nicht zur Erkenntnis Christi? Das liegt nicht an Christus, liegt nicht am Heiligen Geist. Die wollen von der Sünde nicht lassen. Die wollen sie von liebgewordenen Dingen nicht trennen, obwohl sie böse sind. Und das wissen sie genauso, wenn sie nicht ihre tägliche Gebetsstille und ihre Bibellese haben, dann kommen sie nicht, können sie im Glauben nicht bleiben. Es gibt viele Dinge, wo man es verpasst. Das ist wie das Anzünden von der Leuchtrakete. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass ich dabei bleibe und das fasse und das erkenne, was er mir jetzt geben will, unser Herr. Gott wirkt beides. Und jetzt ist noch wichtig, ja, dass also das uns nicht untätig macht. So hat es ja oft den Eindruck. Da ist eine Predigt und da sagt man, Gott muss das alles in uns wirken. Und da haben wir ja so viel schon gehört. Jetzt könnte ich es Ihnen gerade fast wie im Kabarett vormachen. Man kann gar nichts dazu tun. Es ist reines Gnadengeschenk. Schau, ein Quatsch. Ist doch nicht wahr. Sicher, ich kann mir den Himmel nicht erkaufen, das haben die Reformatoren gesagt. Aber wie gründlich hat Luther gekämpft? Und er hat sich zuerst einmal der Frage gewidmet, was ist gut? Und er hat das gerechte Leben versucht und er hat das mönchische Ideal verwirklichen wollen, bis er das Evangelium begriffen hat. Und wenn dann so Leute kommen und sagen, ja, ist nicht auch der Buddhismus, dann werden sie doch Buddhist, aber schwätzen sie nicht so dumm. Dann müssen sie im Leben mal wissen, unser irdisches Leben ist so kurz und die buddhistischen Mönche, die machen das nämlich nicht bloß dahin, denn die gehen da Monate in Klausur und ziehen ihre gelben Kutten an und schaffen da wie verrückt und die anderen Wallfahrten nach Mekka, dann muss ich mal entscheiden. Aber so billig, wie es heute Menschen im nachchristlichen Zeitalter glauben, so geht's auf gar keinen Fall. Es gibt kein Volk der Welt, das es so leicht meint. Gerade immer die Time-Life-Werbung von den Videos, ich kaufe es aber nicht, von den Mayas, von den blutigen Opfern der Mayas. In den Aztekenkult. Was die da gemacht haben, wo die sich geopfert haben und alles zur Versöhnung ihres Lebens. Was tun da die Leute heute noch auf all den, in den animistischen Kulten? Was machen die im Hinduismus, wenn sie in den Ganges fahren und ihre Magmela erhalten und da in diesem Wasser sich tunken und ihre Blumenkränze, alles bloß, um ihr Leben irgendwo zu reinigen und die Fakire, und wenn sie sagen, oh, ist alles irgendwo, ist kein Problem, das stimmt auf gar keinen Fall. Wenn es etwas ist, dann müssen wir rauskommen aus dem Bösen, das haben eigentlich alle Religionen erkannt. Und auch im christlichen Glauben kann diese Lässigkeit, es muss einem irgendwie in der Schoß fallen, das ist wie, irgendwo dann, da rumpelt's und dann ist man irgendwo, und das sagen manche Leute auch, das dürfen sie nicht falsch verstehen, ich habe die Gnade noch nie gehabt, die Sie gehabt haben. Da muss man sagen, das haben Sie falsch verstanden. Erzählen Sie es mal ganz anders. Ich habe auch so gezweifelt wie Sie. Sondern ich habe gemerkt in meinem Leben, ich muss von bösen Dingen lassen. Und in dem auf einmal habe ich die Bibel verstanden, wo ich angefangen habe, gehorsam zu leben. Das ist doch der Witz. Und deshalb dieses Schaffen, dass ich selig werde mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt. Gott will es und das macht mich erst aktiv. Das macht mich erst aktiv, aber nicht so, dass ich mir den Glauben verdienen könnte, sondern dass ich eben zupacken muss und dass man heute alles dran tun muss. Was heißt denn mit Furcht und Zittern, liebe Leute? Ist das nicht erschütternd? Sie können doch unzählige Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis aufzählen, die ihre Berufung im Himmel verloren haben, die mal früher mit Ihnen im Jugendbibelkreis oder wo waren und sagen, und dann haben sie diese Welt lieb gewonnen? Sind steinreich geworden? Oder sonst was? Berühmt? Wir haben früher in unserem Jugendkreis in der Johannesgemeinde immer darum gekämpft, dass der Rennfahrer Karl Kling und der Rennleiter Neubauer, der mit dem dicken Bauch, das war für uns damals das Idol, mal kommt. Und da hat er uns immer, wenn wir da waren, hat er gesagt, also ich möchte es unbedingt mal möglich machen, ich war doch auch mal im CVJM. Also ich war auch mal im CVJM, aber er hat es nie mehr später gepackt. Mit dem Autorennen mal erzählen lassen sollen, Mercedes Silberpfeile. Aber es gibt so arg viele Leute, die haben es mal ergriffen und haben es vielleicht bloß mal auf die Seite geschoben, weil gerade berufliche Karriere wichtiger war. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das darf uns nicht untätig machen, obwohl es reines Gnadengeschenk ist. Richtig, reines Gnadengeschenk. Aber darum muss ich kämpfen. Und genauso muss ich für die Vergebung meiner Schuld, das kann ich mir nicht abarbeiten. Aber weil das eine kostbare Sache ist, dass der Herr sich für mich zu Tode geblutet hat für meine Schuld. Darum macht das mich aktiv. Herr, lass mich mit allem Fleiß alles meiden, was noch einmal dieses Opfer nötig macht, dass du es für mich vergießen musst. Ich will ganz umso treuer dir leben. Und das muss man einmal begriffen haben, damit man merkt, wie diese falsche Lehre in unserem Kopf einfach drin ist. Unser Fleisch ist immer so, dass es gleich falsch interpretiert. Und darum ist auch nicht wahr, ich kann doch nichts dafür und so weiter. Doch, ich kann auch etwas dafür. Obwohl ich vorher gesagt habe, es ist Gottes Gnadenwahl. Wenn das Evangelium erklingt und in dem Augenblick, wo ich es verkündige, darf ich allen zusagen, die sich dort sammeln, hier oder am Sonntag, jetzt ruft euch der Herr und er breitet die Arme aus, kommt her zu mir. Und deshalb ist es absurd, wenn einer sagt, dann bin ich eben nicht erwählt. Da gibt's ja so psychisch kranke Leute, die sagen, da kann ich eben nichts dafür und ich gehöre sicher, ich bin Judas und so. Ich will jetzt heute Abend nicht zu dem Thema reden, das ist eine Krankheit, da brauchen wir Medizin, das hilft nichts. Denn
Der Herr ruft immer wieder und sagt, es ist da, und ich würde sogar sagen, dass der Herr Jesus auch die alle gesucht hat, auch die Pharisäer und auch die Schriftgelehrten. Und er hat keinen von vornherein ausgestoßen. Und deshalb darf ich die Erwählung dort lassen, wo sie für mich ist, als einen Trost. Ich werde mal vielleicht später auch das verstehen in der Ewigkeit, weil das Denken Gottes nochmal vielleicht ein bisschen anders ist als meins. Aber ganz wichtig ist mir, heute darf ich das Evangelium verkünden, und da stehen auch Sätze in der Bibel drin, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und darum gibt es für mich keine Grenze in der Evangeliumsverkündigung. Und solange ich lebe, möchte ich von mir keinen Menschen abschreiben. Aber ich möchte den Menschen auch sagen, ihr müsst natürlich was dazu tun. Natürlich müsst ihr was dazu tun. Ich kann nicht bloß hinsitzen und Auge zumachen und sagen, jetzt schlafe ich halt. Sondern ihr müsst auch euch darum kümmern, ihr müsst darüber arbeiten, ihr müsst einmal nachdenken, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Obwohl es ein reines Gnadengeschenk ist. Jetzt verstehen Sie es, was ich meine. Es lässt sich nicht auflösen, es lässt sich auch nicht anders da sagen als in diesem Paradox. Und es ist immer wieder wichtig, dass man auf diesem Grat bleibt. Es gab in der Kirchengeschichte viele Gruppen, die haben es aufgelöst. Der eine hat es aufgelöst und hat gesagt, ich kann gar nichts dazu tun. Interessant, in der Zeit der Orthodoxie, das sind ja die Zeit, bevor die Erweckungsbewegung Pietismus kam, waren eigentlich tolle Leute, die haben wahnsinnige Bücher geschrieben. Die müssen Sie mal in der Bibliothek, in Schweinsleder, so 20 Bände, vielleicht gerade über das Thema Erwählung. Und was da früher ein Buch wert war, das ist schon gewaltig. Und da gab es im heutigen Jugoslawien, Illyrien, den Flavius Illyricus. Das war einer der größten Streiter. Die haben sich damals in Orthodoxie ganz arg bekämpft. Was kann der Mensch eigentlich dazu tun? Kann er überhaupt was dazu tun? Der Flavius Illyricus war so treu, dass er gesagt hat, der Mensch ist, wenn er zur Bekehrung kommt, wie ein Stein. Er kann überhaupt nichts machen. Das war nicht ein Quatsch. Da hat er sich völlig verstiegen in die biblische Lehre. Er wollte eigentlich allen Ruhm der Gnade schenken. Aber es wird einfach dann ein bisschen schräg. Da merken Sie, also so ist nicht ganz das biblische Zeugnis. Ich muss auch was tun. Ich bin ja nicht ein Stein. Ich darf auch meine Ohren aufmachen und darf hören. Aber er wollte eigentlich wirklich die Ehre der Gnade geben. Er hat es recht gemeint. Da sehen Sie, wo in der Orthodoxie alles schräg geworden ist. Man kann sich manchmal in seinen Theorien, kann man sich irgendwo ein bisschen so extrem festlegen. Das merken Sie manchmal. Und da muss man einfach abbrechen und sagen, stimmt irgendwie nicht mehr mit der Schrift überein. Das liegt an unserem Denken. Das ist unser Denken nicht ganz passend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Gruppen, die in der Gefahr stehen und so machen, wie wenn das eine menschliche Mechanik wäre. Die haben dann eine Evangelisationspraxis, die dann sagen, wenn einer jetzt nur richtig will, dann kann er und muss jetzt. Und das ist natürlich auch ein Unsinn. Denen fehlt dann oft die Barmherzigkeit. Und es gibt dann ganz furchtbare Dinge, dass die sagen, die Leute haben alle die Gelegenheit gehabt. Ne? Dann wirft man ein Traktat in alle Briefkörbe und sagt, so bitte. Wieder Jona in Ninive, jetzt haben alle Leute es gehört, sind selber schuld und ich kann mich wieder zurückziehen, auf meinen Sessel wieder bequem hinsetzen. Das ist ja auch nicht möglich. Dass man immer wieder an dem Grat richtig drin bleibt. Paulus redet für uns und für unseren Dienst und er möchte uns das Herz stärken und es ist eine wunderbare Sache. Jetzt ist aber alles andere heute Abend weggefallen, aber macht immer gar nichts aus. Haben wir 12 und 13 stehen lassen. Wenn meine Gedanken heute Abend nicht ganz klar waren, ich habe mal im Jahr 84 eine Predigt über den Vers 12 und 13 gehalten, wo es nochmal drin ist, unser Wille ist gefordert, Gott wirkt beides und das gefällt Gott so, sein Wohlgefallen, da sagt er sein Ja. Wenn es ein paar interessieren wird, können wir ein paar nochmal von damals kopieren, wo ich es versucht habe, genauso nochmal klar darzulegen, mit Furcht und Zittern. Ich muss auch als Gläubiger und Bekehrter wissen, man kann verloren gehen. Obwohl ich sage, es ist wunderbar, mir bezeugt, nichts kann dich aus der Hand Jesu reißen. Und trotzdem muss ich wissen, ich glaube, das ist auch beim Paul Humburg, man kann sich auch in einem Rettungsseil erhängen. Tolles Bild. Ein Rettungsseil ist wirklich nicht dazu da, aber wenn man es ganz ungeschickt macht, kann man sich auch drin erhängen. Und so gibt es auch Dinge im christlichen Glauben, kann das Evangelium ist so ein herrlicher Trost, aber man kann es auch so absurd auslegen, dass es zum Schluss, so sagt der Paulus, zum Deckel der Bosheit wird. Und wie viele Leute haben sich auf dieses Grat frech verlassen? Im Heidelberger Katechismus, das war der Der kleine Katechismus, als wir vor den Lutherischen erwähnt, das ist der gewesen von den Reformierten, eine ganz wunderbare Erklärung des Glaubens. Das ist übrigens auch große Hilfe, wenn Sie einfach Glaubenslehre wollen, die beiden, der kleine Katechismus, auch mit seiner Gebotsauslegung, auch mit seiner, was ist Gebet und so weiter, das vierfache Kränzlein, aber auch der Heidelberger Katechismus, wunderbar. Da heißt, macht dieses Evangelium nicht verruchte Leute. So heißt die Frage. Doch, das hat eine Menge von verruchten Leuten gemacht. Du sagst, auch als Christ brauchst du es gar nicht mehr fürchten. Und mit deiner Konfirmation hast du alle Pflichten erfüllt, jetzt kannst du bis zu deinem Sterben drauf losleben und brauchst nicht mehr danach fragen. Das ist ein Wahnsinn. Weil das hier steht, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. Und prüfe dich jeden Tag, ob ich wirklich beim Herrn bin. Oder ob ich schon längst wieder in den Fängen des Teufels bin. Da muss ich mich ernsthaft prüfen. Und das sagt der Paulus in dieser schönen Freudenbotschaft aus dem Gefängnis heraus, aber es ist eine herrliche Botschaft, weil er nichts von der Gnade wegnimmt und doch auch nichts von unserer Verantwortung wegnimmt. So, es waren ein paar Gedanken, es wäre noch viel mehr zu sagen, aber es gibt ja noch mal andere Tage, wo man auch noch drüber reden kann.